Sie hören den zweiten Teil des Artikels Antarktis, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 2. Dezember 2005. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Infrastruktur: Die Entlegenheit der Antarktis und die extremen Klimaverhältnisse bedingen, dass Antarktika im Verhältnis zu ihrer Größe die bei weitem schwächste Versorgung mit Infrastruktur aller Kontinente aufweist. Unter Berücksichtigung der überaus niedrigen Bevölkerungszahl, maximal rund 4000, und der extrem niedrigen Bevölkerungsdichte, 0,0001 bis 0,0003 Einwohner auf einen Quadratkilometer, ist die Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur aber dennoch relativ leistungsfähig, wenn auch mit enormem technischem Aufwand. Stark eingeschränkt ist aber etwa die Gesundheitsversorgung für die Bewohner. So gibt es den ganzen Winter über in der Antarktis keinen Zahnarzt. Kommunikation: Vom militärischen Kommunikationswegen und Amateurfunk abgesehen, ist das Iridium-System nutzbar. Bis 2009 soll ein 1700 Kilometer langes Glasfaserkabel zur Internetanbindung auf dem Polarplateau zwischen der Südpolstation und der ganzjährig besetzten Dome-C-Station fertiggestellt sein, bei der bereits eine Anbindung auf die geostationären Kommunikationssatelliten besteht. Transport: Die US-amerikanische Marine unterhält zwei Seehäfen, McMurdo und Palmer, deren Nutzung jedoch durch die US-amerikanische Regierung stark reglementiert ist. Die Versorgung der Festlandstation wird überwiegend von Lockheed C-130 Hercules-Flugzeugen der New York Air National Guard übernommen. 27 Stationen besitzen Flughäfen und/oder Hubschrauberlandeplätze, eine Landebahn ist länger als 3 Kilometer und 6 weitere sind zwischen 2 und 3 Kilometer lang. Die Nutzung dieser Einrichtungen muss ebenfalls im Vorfeld von den betreffenden Regierungen genehmigt werden. Weblinks: Liste der Flughäfen. Politik: Hauptartikel: Politischer Status der Antarktis. Weit entfernt von den Welthandelsrouten, unwirtlich und lebensfeindlich, ist die Antarktis von der Kolonialisierung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verschont geblieben. Auch die Staaten, die klassische Territorialansprüche geltend machen, mussten sich eingestehen, dass die tatsächliche Durchsetzung derartiger Ansprüche schlichtweg unrealistisch ist. Auf Initiative des geophysikalischen Jahres 1957-58 hin wurde daher eine Form der internationalen Zusammenarbeit gefunden, die ebenso einmalig ist wie die Antarktis selbst. Auf der Grundlage des Antarktis-Vertrages von 1959 hat sich das antarktische Vertragssystem entwickelt, das unabhängig von der UNO ist und die Antarktis von wirtschaftlicher Ausbeutung und militärischer Nutzung freistellt. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wurde ein internationales Vertragswerk geschaffen, das heute eine Schlüsselstellung in der internationalen Umweltpolitik innehat. Wirtschaft: Ein vollständig ausgebildetes Wirtschaftssystem existiert in der Antarktis nicht. Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Forschung, die auch die Grundlage für die meisten anderen Arbeitsplätze in der Antarktis bildet. Größter Arbeitgeber in der Antarktis ist die für die US-Station zuständige Raytheon Polar Services Company. Währung: Eine Besonderheit der Antarktis ist der antarktische Dollar. Er ist jedoch keine offizielle Währung, sondern lediglich eine 1996 herausgegebene Sammlerserie von selbst kreierten Banknoten des Antarctica Overseas Exchange Office. Mit einem Großteil des Erlöses wurden Forschungsprojekte in der Antarktis unterstützt. Bodenschätze: Es wurden Lagerstätten von Eisenerz, Chrom, Kupfer, Gold, Nickel, Platin und andere Mineralien sowie Kohle, Erdöl und Erdgas gefunden. Der Antarktis-Vertrag verbietet jedoch bisher die wirtschaftliche Nutzung der Antarktis. Der Vertrag der 44 Nationen wird 2041 auslaufen. Fischerei: In den reichen antarktischen Fischgründen wurden in der Saison 1998-99 offiziell knapp 120.000 Tonnen, durch illegalen Fischfang jedoch schätzungsweise das Fünffache gefangen. 1998 wurden von der französischen und australischen Marine 8 illegale Fischtrawler aufgebracht. Tourismus: Obwohl die Antarktis für den Menschen eine lebensfeindliche Umgebung darstellt, erfreuen sich touristische Reisen dorthin zunehmender Beliebtheit. Die Abgeschiedenheit, fehlende Infrastruktur, Witterungsverhältnisse und strenge Umweltschutzauflagen machen diese Ausflüge jedoch zu einem Vergnügen, das nur sehr zahlungskräftigen Personen vorbehalten bleibt. Es gibt einige kommerzielle Angebote für Kreuzfahrten in die Antarktisregion. Darüber hinaus bieten Veranstalter Landausflüge auf den Kontinent und die vorgelagerten Inseln an. Außerdem ist es für Touristen möglich, mit einem Kleinflugzeug die US-amerikanische Amundsen Scott Südpolstation zu besuchen. Für Vollprofis gibt es auch die Gelegenheit, einige Berge auf dem antarktischen Kontinent zu besteigen, und für Fans extremer Outdoor-Erlebnisse bietet sich ein Aufenthalt im Zeltlager Patriot Hills an, das selbstverständlich nur per Kleinflugzeug zu erreichen ist. Alle Reisen in das antarktische Gebiet, dazu zählt alles südlich des 60. Breitengrades, unterliegen den Bestimmungen des 1991 in Kraft getretenen Umweltschutzprotokolls, welches Bestandteil des Internationalen Antarktisvertrages ist. Der Tourismus beschränkt sich im Wesentlichen auf die Monate November bis Februar. Während 1990/91 nur 1000 Touristen in die Antarktis kamen, waren es in der Saison 2002/2003 bereits 14.000. Nach den USA stellt Deutschland die zweitgrößte Besuchergruppe. Beliebtester Startpunkt für Antarktisreisen ist Ushuaia am Südzipfel Argentiniens. Von dort aus ist die antarktische Halbinsel durch die Drake-Passage zu erreichen und nur circa 2 Tagesreisen entfernt. Als besonders außergewöhnliche touristische Aktion gibt es seit 1995 regelmäßig einen Antarktis-Marathon mit einer sehr begrenzten Teilnehmeranzahl. Außerdem findet jeden Sommer zu Neujahr auf McMurdo das Musikfestival Ice Dog statt. Geschichte: Lange vor der Entdeckung der Antarktis im Jahre 1820 nahm man die Existenz eines riesigen Südkontinents an, der ein Gegengewicht zu den Landmassen der Nordhalbkugel bilden sollte. Dieser Kontinent namens Terra Australis ist auf zahlreichen Weltkarten der frühen Neuzeit abgebildet. Da einige dieser Darstellungen, zum Beispiel die Karte des Pirireis von 1513, die Karte des Orontheus Phinaeus von 1531, die Karte von Gerhard Mercator von 1569 oder die Karte von Philippe Bouache von 1754 verblüffende Ähnlichkeiten mit der tatsächlichen Lage und Form der Antarktis aufweisen, gibt es Autoren, die vermuten, dass die Antarktis bereits lange vor dem offiziellen Datum 1820 entdeckt wurde. Tatsächlich aber gibt es keinerlei Beweise für die Anwesenheit von Menschen in der Antarktis vor dem 19. Jahrhundert. Allerdings wurden durchaus schon Entdeckungsreisen im Südpolargebiet unternommen. So wurden zum Beispiel die südlichen Shetlandinseln wahrscheinlich bereits 1599 durch Dirk Gerritz entdeckt. James Cook durchkreuzte den südlichen Ozean in den Jahren 1772 bis 1775 und überquerte dabei 1773 als wahrscheinlich erster Mensch den südlichen Polarkreis, aber Packeis verhinderte, dass er die Antarktis selbst zu Gesicht bekam. Die erste Sichtung der Antarktis kann nicht mit absoluter Sicherheit an einem Ereignis festgemacht werden. Kapitän Fabian von Bellinghausen von der russischen Marine, Kapitän Edward Bransfield von der britischen Marine und der US-amerikanische Robbenjäger Nathaniel Palmer sichteten die Antarktis innerhalb weniger Tage oder Wochen. Wahrscheinlich war Bransfield am 27. Januar 1820 der Erste. Die erste Landung fand nur ein Jahr später durch den US-amerikanischen Robbenjäger John Davis am 7. Februar 1821 statt. Der englische Seefahrer James Weddell konnte bei guten Witterungsbedingungen 1823 im nach ihm benannten Weddell-Meer bis auf 74 Grad 15 Minuten Süd vorstoßen. Der französische König beauftragte daraufhin Jules de Montdurville, diesen Rekord zu brechen, doch dessen Reise 1837 bis 1838 war erst im zweiten Anlauf erfolgreich, wo er das Adélie-Land besichtete. Nachdem 1831 der magnetische Nordpol lokalisiert wurde, brach James Clark Ross mit seinen Schiffen Erebus und Terror 1839 zum magnetischen Südpol auf. Auf der Suche danach konnte Ross zwar dessen ungefähre Position bestimmen, ihn aber nicht erreichen. Dabei kartierte er auch die Rosssee, eine Seeregion, die später nach ihm benannt wurde. Die eigentliche Eroberung der Antarktis aber begann 1895 mit dem 6. Internationalen Geographischen Kongress, der in Londons Imperial Institute stattfand. Am 3. August wurde auf diesem Kongress eine Resolution verabschiedet, die festhielt: "That this Congress record its opinion that the exploration of the Antarctic regions is the greatest piece of geographical exploration still to be undertaken," und forderte die Wissenschaftler der Welt auf, Expeditionen dorthin zu planen. Wie kein anderes Land unserer Erde liegt es da, ungesehen und unbetreten. Ronald Amundsen, 1911. In einer Zeit, in der die gesamte Welt entdeckt schien, empfand man die Antarktis als letzten unbekannten Flecken der Erde, und die Eroberung dieses Teils der Erde wurde zur Metapher für den Triumph des Imperialismus. In diesem Sinne sagte Leonard Darwin, der Präsident der Royal Geographical Society, während eines Abschiedsessens für Robert Falcon Scott, bevor dieser zu seiner Antarktis-Expedition aufbrach: "Scott is going to prove once again that the manhood of our nation is not dead and that the characteristics of our ancestors who won the empire still flourish among us." Die Antarktis-Expedition von Scott, 1901 bis 1904, näherte sich dem Südpol bis auf 480 Meilen. Die erste deutsche Südpolarexpedition fand von 1901 bis 1903 unter der Leitung von Erik von Drygalski statt. Ausgestattet mit dem Schiff Gauss entdeckten die Forscher das Kaiser Wilhelm II. Land und sichteten aus einem Forschungsballon aus den Gaussberg. Die Expedition von Ernest Henry Shackleton, 1907 bis 1909, ehemals ein Mitglied von Scotts Mannschaft, näherte sich dem Südpol bis auf 97 Meilen, bevor er zur Umkehr gezwungen war. Erst am 14. Dezember 1911 erreichte Ronald Amundsen mit einer norwegischen Expedition als erster den Südpol, einen Monat bevor Robert Falcon Scott und sein Team dort anlangten. Scott wurde auf seinem Rückweg durch einen Schneesturm aufgehalten, er und sein ganzes Team starben. Als vierter großer Antarktisentdecker dieser Zeit gilt Douglas Mawson, der als Mitglied der Expedition Discovery unter Leitung von Shackleton war und 1911 eine eigene Expedition in die Antarktis durchführte. Die zweite deutsche Südpolarexpedition unter der Leitung von Wilhelm Filchner entdeckte 1912 mit dem für 9 Monate im Packeis eingeschlossenen Expeditionsschiff Deutschland das Filchner-Ronschelfeis und das Prinzregent-Luitpoldland. Eine der legendärsten Expeditionen der Antarktis ist jedoch die 1914 begonnene Expedition Endurance, die zum Ziel hatte, die Antarktis zu überqueren, jedoch ebenso wie das Expeditionsschiff Deutschland im Packeis eingeschlossen wurde. Eine neue Ära der Antarktisentdeckung begann mit dem US-amerikanischen Konteradmiral Richard Evelyn Byrd, der zwischen 1928 und 1956 insgesamt 5 Expeditionen in die Antarktis führte. Am 28. und 29. November 1929 überflog er dabei als erster den Südpol. Bei seinen Erkundungen legte er das Hauptaugenmerk auf Forschung und er nutzte auch als erster ein Flugzeug auf dem Kontinent. Bei der vom Dezember 1946 bis April 1947 stattfindenden Operation High Jump, der größten Antarktisexpedition aller Zeiten, brachte Byrd 4.700 Menschen, 13 Schiffe und 23 Flugzeuge zum Stützpunkt Little America in McMurdo Sound und ließ mehr als 70.000 Luftbildaufnahmen machen. Byrds Expeditionen legten die Basis für die moderne Kartierung und Erforschung des Kontinents. 1938 plante eine deutsche Expedition unter Vorsitz des erfahrenen Polarkapitän Alfred Ritschner die Reise zum Südpol. Als Schiff wurde die Schwabenland ausgewählt, der schwimmende Flugzeugstützpunkt der Lufthansa, von dem mit Hilfe von Dampfkatapulten 10 Tonnen schwere Dornier-Flugboote vom Typ Wal starten konnten. Diese revolutionäre Technik verwendete die Lufthansa bereits seit 1934 für den Postverkehr mit Südamerika. Die Schwabenland wurde noch im Herbst 1938 in Hamburger Werften für die Expedition Antarktis tauglich gemacht. Nach den Umbaumaßnahmen der Schwabenland, sie war vorher hauptsächlich in Tropengewässern eingesetzt worden, verließ sie Hamburg am 17. Dezember 1938 und erreichte die Antarktis am 19. Januar 1939. In den folgenden Wochen wurden auf insgesamt 15 Flügen der beiden Flugboote Boreas und Passat fast 600.000 Quadratkilometer Fläche überflogen und fotografiert. Dabei wurden 11.000 Bilder gemacht, knapp ein Fünftel der antarktischen Fläche wurde so erstmals dokumentiert und gleichzeitig durch Abwurf von beflackten Aluminiumstangen als deutsches Reichsgebiet deklariert. Der Name des neu entdeckten Landes war Neuschwabenland. Nur einmal ist es in der Antarktis tatsächlich zu Kampfhandlungen wegen Gebietsansprüchen gekommen. 1952 schossen argentinische Soldaten auf britische Forscher, als diese versuchten, eine zerstörte Forschungsstation wieder aufzubauen. Argentinien beanspruchte die antarktische Halbinsel, da diese Landzunge an ihrem nördlichen Ende nur etwa 1480 Kilometer von der Südspitze Südamerikas entfernt ist. Nach Amundsen und Scott stand erst am 31. Oktober 1956 wieder ein Mensch auf dem Südpol, als der US-amerikanische Konteradmiral George Duffek dort mit einem Flugzeug vom Typ R4D Skytrain landete. Während des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957 fand eine große Zahl von Expeditionen statt. Unter anderem erreichte der Neuseeländer Sir Edmund Hillary mit umgebauten Traktoren als erster nach Scott den Südpol auf dem Landweg und der Brite Sir Vivian Fuchs erreichte den Südpol auf Shackletons Route. Der Antarktisvertrag wurde am 1. Dezember 1959 unterzeichnet und trat am 23. Juni 1961 in Kraft. Am 7. Januar 1978 wurde in der Nähe der Hope Bay mit Emilio Marcos de Palma das erste Baby auf dem Kontinent geboren. Seine Mutter wurde von der argentinischen Regierung nur aus dem Grund in die Antarktis gesandt, die argentinischen Ansprüche zu untermauern. Am 28. November 1979 stürzte eine DC-10 der Air New Zealand auf einem Touristenflug am Mount Erebus durch einen Navigationsfehler ab. Dieser Unfall, bei dem alle 237 Passagiere und die 20 Besatzungsmitglieder starben, beendete die Ära der kommerziellen Touristenflüge auf dem Kontinent. Die Risiken waren ohne jeglichen wissenschaftlichen Nutzen nicht mehr vertretbar. Am 13. November 1998 blieb eine LC-130 Herkules-Maschine der New York Air National Guard, die sich auf einem Versorgungsflug befand, in einer Gletscherspalte stecken. 1996 wurde durch Satellitenaufnahmen ein riesiger See aus flüssigem Wasser entdeckt. Der Wostoksee liegt unter einem 3600 Meter dicken Eispanzer in der Nähe der russischen Station Wostok. Reinhold Messner und Arvid Fuchs konnten erstmalig 1989 den gesamten Kontinent in 92 Tagen zu Fuß durchqueren. 2001 folgten ihnen die beiden Antarktis-Abenteuerinnen Anne Bancroft und Liv Arneson auf Skiern. Verschiedenes. In vielen Karten ist ein Pol der Unzugänglichkeit, Pole of Inaccessibility, eingetragen. Hierbei handelt es sich um den Punkt in der Antarktis, der am weitesten von einer Küste entfernt ist. Neben dem in der Karte eingetragenen Pol bei 83 Grad 50 Minuten Süd, 65 Grad 47 Minuten Ost, der sich auf die Eisfläche bezieht, gibt es einen weiteren Pol der Unzugänglichkeit bei 77 Grad 15 Minuten Süd, 104 Grad 39 Minuten Ost in der Nähe der Wostok-Station, der sich auf die Landmasse der Antarktis bezieht. Viele Menschen und Organisationen, nichtstaatliche Organisationen, zum Beispiel die Antarctic and Southern Ocean Coalition, ASOC, versuchen die Antarktis als ein von Menschenhand weitgehend unberührtes Schutzgebiet zu erhalten. Die USA installierten 1961 in der McMurdo Station einen Atommeiler. Der Reaktor wurde 1972 abgeschaltet und zusammen mit mehr als 100 Fässern verseuchter Erde in die USA zurückgebracht. Obwohl die Verseuchung anfangs bagatellisiert wurde, wurden später weitere 11.000 Kubikmeter Erde abgetragen und das Gelände erst im Mai 1979 wieder für die uneingeschränkte Nutzung freigegeben. Die Antarktis ist praktisch frei von Schimmelpilzen und Fäulnisbakterien, deswegen muss zum Beispiel auch rohes Fleisch in den Küchen der Forschungsstation nicht weiter gekühlt werden. Insgesamt befinden sich unter den Eismassen etwa 70 Seen. Der größte unter ihnen ist der Wostoksee, welcher sich von mehreren Millionen Jahren gebildet hat. Bohrkerne aus der Umgebung des Sees deuten auf Lebensformen im See hin. Somit ist er der am längsten von der übrigen Welt abgeschnittene Lebensraum auf der Erde. Aus Sorge vor einer Kontamination mit Mikroorganismen sollen Probebohrungen in den See selbst erst dann durchgeführt werden, wenn geeignete technische Mittel zur Verfügung stehen. Obwohl die Antarktis kein Staat ist, besitzt sie eine eigene länderspezifische Top-Level-Domain, .aq. Urzeit in der Antarktis. Die 24 Zeitzonen der Welt würden bei der Kommunikation bzw. Terminabstimmung zwischen den zahlreichen Forschungsstationen in der Antarktis große Probleme hervorrufen. Deshalb wurde für das ganze Gebiet der Antarktis als Standardzeit die UTC (Weltzeit) festgelegt. Polartag und Polarnacht machen Zeitzonen entlang der Breitengrade nahe des Polarkreises sowieso sinnlos, da es kaum Tag-Nacht-Wechsel gibt. Man kann deshalb dort nicht, wie am Nordpol möglich, mit der Umschreitung des Pols alle Zeitzonen durchqueren. Siehe auch: Ostantarktis, Westantarktis. Dieser Artikel wurde in die Liste exzellenter Artikel aufgenommen. Sie hörten den zweiten Teil des Artikels Antarktis, gesprochen von Daniel Scharlach mit dem Benutzernamen Daniels, am 2. Dezember 2005. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/antarktis. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen, Autoren abgerufen werden.